Herr Jesus Christus, wir sind hier zusammen, weil wir alle dich kennen oder kennenlernen wollen oder weil wir jemanden kennen, der dich kennt. Und das ist unser Ziel für heute Morgen. Ich möchte dich bitten, dass du uns bereit machst, dass du unser Herz öffnest, dass du alles zur Seite drängst, was irgendwie stört, was sich in unsere Gedanken drängt, was uns ablenken will. Ich möchte dich bitten, dass wir offen sind für dein Reden. Ich möchte dich bitten, dass du Peter segnest, dass du ihn mit deinem Geist erfüllst, dass du ihn die Dinge und Worte sagen lässt, die wir alle hören müssen. Danke, dass wir das Privileg haben, hier an diesem wunderbaren Ort der Erholung und des Rauskommens aus dem Alltag zusammen sein können. Danke für dieses traumhafte Wetter. Danke für die Gemeinschaft. Und wir bitten dich, dass du Teil dieses Morgens bist. Danke, dass du es bist. Und wir beten in Jesu Namen. Amen.
Wir haben ja so ein bisschen das Thema brillant. Nochmal, das ist der Schliff, nicht das Material. Das heißt, dieser Schliff, den hat wahrscheinlich noch keiner von uns. Wer ihn hat, der darf sich bei mir melden. Ich jedenfalls hatte ihn zu meiner Hochzeit noch deutlich weniger als heute. Und es ist einfach schön, bei manchen Dingen auch zurückblicken zu können und zu sagen zu können und sehen zu können, ja, Gott hat was verändert. Und Tobi kann sich wahrscheinlich noch daran erinnern, aber ich weiß nicht, ob er jetzt meine Erinnerung braucht oder ob er diese Erinnerung ansonsten in seinem Gehirn schon eingebrannt hat. Ich war früher noch deutlich strenger. Ich würde sagen, dass ich nicht an Schärfe verloren habe, aber ein bisschen gelassener geworden bin. Bei meiner Hochzeit habe ich mir richtig viele Gedanken gemacht über die Playlist, denn die Texte sind wichtig. Und ich will nicht, dass auf meiner Hochzeit gesungen wird, I'll blow your whistle, baby. Das muss nicht sein. Das kann ich mit meiner Frau dann nach anmachen, aber nicht dabei. Okay? Insofern habe ich mir da viel Kopf gemacht über die Playlist. Mit meinem Bruder zusammen haben wir da uns überlegt, was geht. Und irgendwann kam der Punkt, wie das so ist auf so einer Hochzeit, wenn es dann irgendwann so ein bisschen wild wird oder halt auch nicht, je nachdem. Aber irgendwann grapscht dann immer nach dem Handy oder nach was auch immer und meint, er müsste jetzt so seinen Lieblingssong reinhauen. Und ich war so halb draußen und so und ich habe das so mitbekommen. Und ich war richtig pisst. Auf meiner eigenen Hochzeit. So, meine Frau drin ging so richtig ab so und ich so draußen richtig pisst. Ich weiß noch, Tobi war draußen auch mit mir. Meint so, ja Simon, komm, deine Hochzeit und so. Und hey, Barmherzigkeit, Gnade und so. Und scheiß jetzt drauf, ist egal, Mann. Komm, geh rein. Du liebst doch deine Frau, doch mal heiratest du sie. Also diesen ganzen Kram hat er mir so schön ins Gewissen geredet. Aber ich brauchte das in dem Moment auch, weil ich war richtig sauer in dem Moment. So auf meiner eigenen Hochzeit. Heute kann ich bei sowas gelassener sein. Heute kann ich sagen, ist okay, Herr, alles gut. Ich bin immer noch der Meinung, dass es auf einer Hochzeit nicht schmutzige Texte geben muss, aber ich kann gelassener sein, wenn Leute mir meine Playlist crashen. Ich bin da entspannter geworden. Und die Ehre gebührt Gott, weil ich wäre wahrscheinlich sonst immer noch so ein harter Knochen. Das ist alles, was ich sagen wollte. Muss nichts Wildes sein, aber Gott verändert uns und bei manchen Dingen braucht er mehr Zeit und bei manchen ein bisschen weniger. Und jetzt singen wir noch ein Lied.
Wir freuen uns, dass wir jetzt wieder in Gottes Wort schauen können. Und Peter hat uns gestern schon wunderbar mit hineingenommen in das Thema des Wertes. Und er hat uns gezeigt aus Gottes Perspektive, dass wir alle wertvoll sind, wertvoll in seinen Augen und dass wir auch riesige Segensspuren im Leben von anderen hinterlassen können, auch durch Kleinigkeiten, von denen wir das manchmal gar nicht erwartet haben. Und wir sind jetzt gespannt, weiter einzusteigen in das Thema. Denn wenn Gott uns so annimmt, wie wir sind und uns so liebt, wie wir sind, warum will er uns dann unbedingt noch verändern? Also warum will er uns denn dann überhaupt weiter schleifen? Ist doch schon alles gut dann, oder? Wir sind gerettet und er nimmt uns an, wie wir sind. Wieso gibt es da überhaupt noch Handlungsbedarf? Dem wollen wir heute nachspüren und danke Peter, dass du uns da mit reinnimmst. Gottes Segen dir.
Vielen Dank. Das ist ein Thema heute Morgen, was... meine Technik. Entschuldigung. Sagen wir mal so, ich bin ein Minimalist, wenn es um Technik geht und bin ein bisschen eingeschränkt. Da haben wir es. Warum überhaupt? Warum überhaupt sollen wir geschliffen werden? Ich habe die Geschichte von meiner Familie gestern Abend erzählt, aber nicht alles. Und zwar, nicht nur ich wurde von Jesus gefunden und gerettet damals, sondern meine Mutter, mein Stiefvater, mein Bruder, meine Schwester Lori und meine berühmte Schwester Heidi. Meine Mutter hat die Geschichte Heidi gelesen, wollte immer Kinder haben, die Heidi und Peter heißen. Ein bisschen schmalzig, aber ich war nicht dabei, als die Entscheidung fiel. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. In eine zerbrochene Familie hat Jesus Wunderbares gemacht. Weit über unsere Möglichkeiten hinaus. Und mein Bruder hat mir gesagt, das, was zu seiner Bekehrung dazu beigetragen hatte, war einfach die Veränderung in meiner Mutter. Meine Mutter und mein Stiefvater, das waren beide die zweite Ehe. Sie waren 40 Jahre verheiratet. Und vor meinen eigenen Augen habe ich gesehen, wie sie geschliffen wurden, wie sie gereift sind in Christus. Und am Ende meines Lebens, interessanterweise, mein Vater hat auch ein zweites Mal geheiratet, ein zweites Mal geschieden und dann hatte er zwei oder drei Lebensgefährtinnen. Und bis zum Ende seines Lebens hat er Jesus abgelehnt. Das ist ein Schmerz, was ich bis heute mit mir trage. Aber am Ende ihres Lebens hat meine Mutter, mein Vater, der damals allein lebte, zu unserer Familienfeste eingeladen. Und so da waren wir, meine Mutter, mein Stiefvater, mein Vater und die Kinder. Das zeigt was. Wenn sie bereit war, meinen Vater zu vergeben für die Vergangenheit und sie diese Güte ihnen entgegenzubringen. Das war für mich ein großes Zeugnis. Wir kommen zu einem Text heute Morgen. Es kommt aus 2. Petrus 3, 13 bis 18. Also diese Bibelarbeit wird Bibelarbeit in Vollgas sein. Ich tue die Stellen hier auf dem PowerPoint, aber ich muss zügig durch diese Stellen lesen und weitermachen. Petrus sagte, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, ihr Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden gefunden werdet. Und erachtet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung. Wie auch unsere geliebte Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen werden, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute mitgerissen werdet und euer fester Halt verliert. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei die Ehre jetzt und auch in Ewigkeit. Ja, Jesus nimmt uns an, so wie wir sind. Und er kehrt in unserem Leben durch den Heiligen Geist ein und fängt einen Prozess an. Und dieses Prozess ist ein lebenslanger Prozess. Wir lernen nie aus und er hört niemals aus, uns zu schleifen. Aber warum muss das so sein? Warum muss das so sein? Und da bringe ich einen Vers hier. Einige Kirchenbankdrucker hier kennen diesen Vers. Wir lesen diesen Vers auf Grußkarten, auf Postern und was weiß ich. Paulus sagte in Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen seid. Einige kennen diesen Vers. Und wir geben diesen Vers weiter an Menschen, die vielleicht eine harte Zeit durchlaufen. Als Ermutigung. Denkt dran, alles dient zum Besten und so weiter und so weiter. Der Fehler liegt darin, wir nehmen diese Stelle völlig aus dem Kontext und es ist uns manchmal nicht bewusst, was hier gemeint ist, nach seinem Ratschluss berufen sind. Und dann geben wir weiter oder wir geben den Eindruck weiter, ja, es ist keine gute Zeit jetzt für dich, ich weiß, das ist hart, aber alle Dinge dienen zum Besten. Und dann bilden wir ein, was das Beste ist. Und wir kommen zu Faziten, wir kommen zu eine Denkweise, die nicht mit der Schrift übereinstimmt. Und dann sind wir danach enttäuscht, weil wir leben nach unseren Vorstellungen, was das Beste ist, statt nach der Schrift. Es lässt sich fragen, was ist sein Ratschluss, wozu ich berufen bin, wir berufen sind? Warum dieses Schleifen und was ist sein Ziel? Das steht im nächsten Vers, in Vers 29. Und da heißt es, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Was ist Gottes Ziel? Wozu dient alles zum Guten? Wir werden Jesus ähnlicher. Und liebe Geschwister, das ist das beste Ziel überhaupt. Und ich habe das zu Hause erlebt, als meine eigenen Eltern, meine Mutter und Stiefvater damals verwandelt wurden vor meinen eigenen Augen. Sie wurden sanftmütiger. Sie wurden großzügiger. Sie wurden geduldiger. Und das ist gut, weil das Jesus Ähnlichkeit entspricht. Und da heißt es hier, wir sind zu diesem Ziel vorher bestimmt. Regelmäßig fliegen Gabi und ich in den Staaten eher für Dienste, nicht für Familiebesuche und so weiter, 1 bis 3 Mal im Jahr. Und normalerweise, weil wir mit Lufthansa fliegen, fliegen wir Frankfurt und dann normalerweise Chicago, vielleicht manchmal Denver. Aber wenn wir nach Chicago fliegen und danach ein Connecting Flight nach Minneapolis, das Blöde dran ist Folgendes. Wir fliegen über diese Erdkugel, fliegen über Kanada und wir fliegen Minneapolis, meine ehemalige Heimat, direkt vorbei und müssen aber nach Chicago. Und ich sage mir, wenn ich die Flugbegleitung herhole und sag mal, ich wohne in Minneapolis, da ist es unten, können wir ein bisschen einen Schlenker machen und einfach uns rauslassen und dann könnt ihr weiterfliegen nach Chicago. Das wäre mir gleich recht. Sie würden sagen, Mr. Reed, wir machen keinen Schlenker nach Minneapolis. Als Sie in diesem Flugzeug eingestiegen sind, war es vorherbestimmt, nach Chicago zu fliegen. Bleib bitte sitzen. Ob es uns bewusst ist oder nicht, das war mir sicherlich nicht bewusst in jungen Jahren. Gott hat ein Ziel für mein Leben. Und das ist das beste Ziel überhaupt. Ich werde Jesus ähnlicher. Ich werde erfüllt werden mit der Frucht des Geistes, damit ich meine Frau liebender bin, meine Mitarbeiter geduldiger bin, damit ich Ausdauer in meinem Dienst habe. Das ist das Gute, wozu wir herbestimmt sind und das Gute, warum er uns an uns schleift. Und wir wachsen in der Erkenntnis Jesu Christi und wir wachsen in der Erkenntnis seiner Gnade. Ich habe das sehr gemocht von Simon, ich sehe dich nicht. Ah, da bist du. Ich kann das gut nachempfinden. Ich war in jungen Jahren ziemlich fest in meine Überzeugungen und war ein bisschen richterisch, wenn ich zugeben muss. Und je älter ich werde, desto mehr erlebe ich selbst an meinem eigenen Leben, wie sehr ich von der Gnade Gottes abhängig bin. Ehrlich gesagt, der Mann, der vor euch steht heute Morgen, mein Leben ist in der Nachtspielzeit. Ehrlich gesagt, hätte Jesus sagen sollen, Peter, jetzt bist du raus. Ehrlich gesagt, hätte die Fackelträger mir sagen können, danke für deinen Dienst, Peter, aber dieses Mal hast du es richtig verbockt. Wir geben deine Aufgabe an jemand anderes. Und ich verstehe das menschlich nicht, warum ich noch hier bin. Ich verstehe es nur durch Gottes Gnade. Und Gnade ist nicht Gnade, bis sie unverdient ist. Gnade ist nicht Gnade, bis sie unverdient ist. Und da tun wir uns damit schwer in unsere Denkweise als Menschen. Wir sind sehr, es gibt ein schönes Wort in Schwäbisch, wir sind sehr rechthaberisch. Gott sei Dank ist er nicht so mit uns. Natürlich ist er heilig, natürlich ist er gerecht, aber er ist überaus gnädig. Wir haben zweimal einen Dienst im Jahr, das ist ein Dienst unter ehemalige Drogen- und Alkoholabhängige. Und neulich hat ein Freund von mir gesagt, der zu diesem Kreis gehört, er war in der Therapie und er sprach von seiner Vergangenheit und der Therapeut hat ihm gesagt, es tut mir leid, aber ich kann nichts damit anfangen. Als es darum ging, ich brauche Vergebung. Und der Therapeut hat gesagt, da müssen Sie einen Priester besuchen oder einen Pfarrer. Aber an dem Punkt kann ich Sie nicht helfen. Gott sei Dank kann Jesus uns helfen an dem Punkt. Ich habe einen Bericht gehört von einem Psychiater und er sagte, wenn meine Patienten Vergebung annehmen könnten für ihre Vergangenheit, ich vermute 80% aller meiner Patienten könnten das Klinik heute verlassen. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen seine Gnade. Und das bietet er uns an, weil er eben dieses Ziel hat. Ich habe einen Vers mitgebracht heute Morgen aus Jesaja. Gott sagte, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen. Und gedenke deine Sünden nicht. Gott sagte, ich biete Vergebung an um meinetwillen. Nicht nur um deinetwillen. Weil meine Ehre in deinem Leben aufs Spiel gesetzt wurde. Hat er Interesse, dass ich vorwärts gehe? Auf jeden Fall. Und es mag sein, dass ich manches verbockt habe in meinem Leben, aber wenn dieses Ziel auch mein Ziel ist, ich will Jesus ähnlicher werden, dann kann Gott mit mir vorwärts gehen. Es mag sein, dass manches verbockt wird und ich kann das nie wieder gut machen. Aber der Herr geht vorwärts, wenn es um sein Ziel geht. Ich will dich Christus ähnlicher machen. Irgendjemand kam auf Martin Luther zu und sagte, gilt diesen Vers hier, Römer 8, 28, auch für meine Sünde? Kann Gott das zum Guten wenden? Und er sagte, ja, wenn es vergeben wird und wenn du Buße getan hast und wenn du Christus ähnlicher werden willst, dann kann Gott vorwärts gehen. Um meinetwillen, sagte er, vergebe ich eure Sünden. Auch in dem Kapitel in Jesaja 43 hat Gott Folgendes gesagt. Er sagte, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versenken. Denn ich, der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, ist dein Heiland. Lass uns ehrlich sein. Es gibt Konsequenzen, auch wenn unsere Sünde vergeben wird. Gott radiert das nicht aus, was passiert ist in meiner Vergangenheit. Und es gibt Sachen in meiner Vergangenheit, die gehören zu meiner persönlichen Geschichte. Ja, das war nicht richtig. Ja, das war schlecht. Aber was ich an dieser Stelle mag, ist Folgendes. Ja, Gott bietet Vergebung an, aber es ist ein Irrtum zu denken, dass er mich allein lässt in den Konsequenzen. Nee, nee. wenn ich weitermachen will, geht Gott mit. Und er sagte, ja, du wirst durch Ströme, du wirst durchs Feuer gehen. Die Konsequenzen sind da. Aber ich bin da bei dir und diese Flamme wird dich nicht brennen. Und manchmal ist der Weg vorwärts der Weg hindurch. Und der Herr Jesus wird bei uns sein. Und wir werden dadurch gedemütigt und wir werden dadurch geschliffen. Und es kann sein, dass es Dinge gibt, was wir in Ordnung bringen müssen. Ich war an der Bibelschule Bodenseehof mit 18. Danach war ich an der Uni. Eines Tages hatte ich meine stille Zeit und ich war im Bibliothek nachmittags, denn ich habe das so eine Pause gehabt, habe meine stille Zeit gehabt. Ich wollte eine Begegnung mit Jesus durch sein Wort haben. Und dann blöderweise kam ein Gedanke. Du hast eine unbezahlte Rechnung bei deinem alten Arbeitgeber. Ja, das ist eine saudörfe Gedanke mitten in der stillen Zeit. Aber das war der Geist Gottes. Er war am Schleifen. Es war keine gute stille Zeit an dem Tag. Am nächsten Tag ging ich wieder dahin, wollte meine stille Zeit haben, habe ich ein paar Verse gelesen und wieder diese Gedanke. Du hast eine unbezahlte Rechnung bei deiner alten Arbeitgeber. Das ist nicht richtig. Du bist ein Dieb. Blöde Gedanke in der stillen Zeit. Hab meine Bibel zugemacht. Am nächsten Tag komme ich und versteht ihr, da kam ein Selbstgespräch in meinem kleinen Hirn. Ja, aber sie haben mir nichts davon erzählt. Ja, aber der alte Chef ist gar nicht da. Niemand weiß davon. Ja, ich und jetzt du, Peter, du weißt. Und endlich mal bin ich gegangen, ging zu meinem alten Arbeitgeber, sagte, du, ich schulde euch $150. Es ist nicht viel, aber armer Student, $150 ist $150. Ich habe ihm diesen Scheck überreicht und wisst ihr, was er gemacht hatte? Er hat gelacht. Was, hast du ein schlechtes Gewissen? Was, warum hast du das gemacht? Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen. Und ich habe den Scheck überreicht und 1000 Kilo sind von meinen Schultern. Manchmal müssen wir was in Ordnung bringen. Und das wird gut sein. Weil dann bist du frei wieder. Und das ist nur ein Ereignis, was ich schnell weitergeben kann. Es gab und es gibt viele andere. Psalm 103, Vers 10, er hat uns nicht getan nach unsere Vergehen, nach unsere Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unsere Gebilde und gedenkt dran, dass wir Staub sind. Gott sei Dank ist er von dieser Art. Und vielleicht braucht jemand heute Morgen so eine Aussage. Ich weiß wohl, wie das ist. Diese Last der Schuld und Scham ist zu groß in der menschlichen Seele. Wenn wir von Frankfurt nach Chicago Richtung Westen fliegen und dann über Chicago, über Los Angeles, über Pazifik, über Japan, über Nahen Osten und dann landen wieder in Frankfurt, immer nach Westen, wann erreichen wir Osten? Oder wir fliegen nach Osten. Wir fliegen von Frankfurt, dann über Tschechei oder über Ungarn, über Russland, über Japan, Pazifik, Los Angeles, Chicago, New York und dann über Atlantik und dann nach Frankfurt. Immer Richtung Westen oder Osten. Wann erreichen wir Westen? Niemals. Interessanterweise gibt es einen Nordpol und einen Südpol. Aber kein Ostpol oder Westpol. Die sind ewig voneinander getrennt. Und Gott sagt, so weit trenne ich euch von eure Vergehen oder eure Sünden. Ich vergelte euch nicht danach. Ich mag diese Aussage von Petrus in dieser Stelle, die wir vorher gelesen haben. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, ihr Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden gefunden werdet. Und erachte die Geduld unseres Herrn für eure Rettung. Es mag sein, dass ich nicht mehr unschuldig bin, aber Jesus kann mich untadelig vor meinen himmlischen Vater stellen. Untadelig. Warum? Weil er den Preis bezahlt hat für die Vergebung meiner Sünde. Liebe Geschwister, es gibt nur eine Sünde, die der lebendige Gott nicht vergeben kann. Und das ist die Sünde, die keine Vergebung bei Jesus sucht. Sonst kann er alle Sünden vergeben. Und wenn ich diese Gnade erfahre und merke, der Herr ist noch nicht mit mir fertig, er will mit mir weiter, dann wachse ich in der Erkenntnis Jesu Christi. Ich wachse in dieser Erkenntnis, meine Güte, ist er barmherzig. Meine Güte, ist er geduldig mit mir. Er hätte mich schon längst rauswerfen können. Gnade ist nicht Gnade, bis sie unverdient ist. Und wir warten auf einen neuen Himmel und neue Erde. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Wenn wir in diese Welt, die neue Erde und neue Himmel kommen, und da wohnt Gerechtigkeit. Da wird es keine Versuchungen mehr geben, keine Verfolgung, kein Konflikt zwischen Gut und Bösen. Da wird Gerechtigkeit herrschen. Vor 150 Jahren, als ich auf der Bibelschule war, haben wir diese Technik heute, was wir haben, nicht. Und einige Jungs an der Bibelschule, sie wollten den Super Bowl-Spiel anschauen. Und damals, was wir gemacht haben, wir haben gesagt, okay, wir bitten irgendjemand seine Familie, dieses Spiel aufzunehmen. Und zwar, und das muss ich erklären wahrscheinlich, auf diese Videokassetten. Wisst ihr, was das ist? Okay. Und ich glaube, man hatte drei nötig, um das Gesamtspiel aufzunehmen. Und dann schickten sie diese drei Videokassetten per Eilpost nach Deutschland. Und in der Zwischenzeit haben wir uns gesagt, okay, wir wollen das Spiel live anschauen. Keiner darf eine Zeitung lesen, keiner darf Radio hören. Also das haben wir damals gemacht. Damit wir das Spiel live anschauen können. Diese Videokassetten sind eingekommen. Wir sind im Unterrichtssaal mit einigen Snacks gesessen. Und da fing das Spiel an. Es war absolut bombig. Leider muss ich euch aber auch sagen, einige Jungs haben ihr Wort nicht gehalten. Ja. Sie wussten die ganze Zeit, wie das Spiel endet. Und da waren die Deppen wie ich. Ich habe für die Mannschaft gejubelt, die letztendlich verlieren würde. Und sie saßen da in Seelenruhe, haben innerlich gelacht. Ich weiß, wie das Ding endet. Und du jubelst die falsche Mannschaft an. Wir wissen, wie das Spiel endet. Deswegen haben wir Offenbarung 22. Deswegen haben wir Offenbarung 21. Da, wo es heißt, dass der Herr kommt und er schafft einen neuen Himmel und neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Und unter anderem wird unser himmlischer Vater alle Tränen abwischen. Nicht mal ein Engel, sondern er selbst wird das tun. Und unsere Vergangenheit wird die Vergangenheit sein. Und wir werden in einer Welt leben, in der Gerechtigkeit wohnt. Wenn man das Ziel kennt, da kann man eine Menge in der Zwischenzeit aushalten. Corona hat das uns beigebracht. Das Schwere dran war, wann wird's wieder normal? Und da haben wir nicht gewusst. Aber wenn du das Ende kennst, das schafft ein Ausdauer in unserem Leben. Wir können das aushalten. Ehrlich gesagt, zweimal in der letzten Zeit habe ich gehört, über 2/3 aller Vollzeitmitarbeiter Gottes beenden ihr Laufbahn nicht gut. Ich will meine Laufbahn gut beenden. Darum geht es jetzt in meinem Leben. Ich bin 2x Marathon gelaufen. Das macht mich nicht zum Marathonläufer. Es heißt nur, dass ich blöd genug war, um ein zweites Mal das Ding zu versuchen. Das erste Mal in Berlin, das zweite Mal in Vancouver. Du willst lieber in Berlin, es ist flach. Und ich habe dafür trainiert, ich habe Bücher gelesen. Und dann habe ich gelesen, du wirst irgendwann mal the wall, die Wand erreichen im Marathon. Und das ist ein Punkt da, wo dein Körper von Zucker auf Fettreserven sich umstellt. Und diese Umstellung ist, sagen wir mal, unangenehm. In deiner Laufbahn heute Morgen, kann das sein, dass du an einem Punkt gekommen bist, wo du sagst, ich weiß nicht, ob es weitergeht. Und du hast was auf der Seele, die schwer auf die Seele lastet. Und du meinst, was würde Jesus mit mir machen? Wir können kommen, wir können Vergebung bekommen, wir können, wenn es nötig ist, etwas in Ordnung bringen. Und wir können weitermachen. Warum? Es geht um seine Ehre in meinem Leben. Nicht um meinen Ruf, nicht unbedingt in mein Wohlergehen. Es geht um die Ehre Jesu in meinem Leben. Will er vorwärts? Auf jeden Fall. Weil dieses Ziel hat er immer noch vor Augen für mich. Du sollst Jesus ähnlicher werden. Am Ende möchte ich jetzt 30 Sekunden Stille haben, damit jemand in der Stille mit dem Herrn sprechen kann, gerade über das, was heute Morgen dran ist. Und dann schließe ich mit einem Gebet ab. Lass uns still werden, 30 Sekunden Stille, und dann bete ich zum Schluss. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr für deine Geduld. Wir danken dir so sehr, dass du unsere Gebilde verstehst und du weißt, dass wir nur Staub sind. Herr, schenke jemand heute Morgen eine Überzeugung, ich kann den nächsten Schritt mit Jesus machen. Und danke dir, dass du unsere Sünden vergibst und vergisst und von uns trennst, damit wir den nächsten Schritt machen können. Möge dein Wort Frucht tragen, um deines Namens willen. Amen.